Heute zu Gast ist Peter L. Eppinger, ehemaliger Ö3-Moderator, Ex-Politiker, mittlerweile Kommunikationscoach und noch dazu Vater von zwei Kindern. Einer der wenigen Männer in Österreich, die offen darüber sprechen, was es heißt, als Vater in Karenz zu sein.
Willkommen bei Vereinbarkeit Next, dem Podcast für alle, die sich fragen, wie Karriere, Kinder und berufliche Verantwortung zusammengehen.
Wir sind Ines und Susi, zwei Gründerinnen, zwei Geschäftsführerinnen, zwei Mütter, zwei Frauen mit unterschiedlichen Perspektiven.
Ich lebe in einer Two-Career-Family.
Und ich bin alleinerziehend. Gemeinsam sprechen wir über echte Vereinbarkeit zwischen Führung, Familienalltag und Selbstfürsorge.
Ehrlich, ungeschönt und ohne Filter.
Und über die Strukturen, die uns fordern oder eben auch fehlen. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo Ines.
Hi Susi.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Wir haben einen Vater wieder zu Gast, einen Mann. Das finde ich gut.
Ich freue mich. Ich freue mich auf ihn. Ein toller Mann.
Ja.
Ein toller Mann.
Er hat sich ja spontan kennengelernt.
Genau, du kennst ihn ja schon sehr lange. Ich habe ihn spontan kennengelernt und na, wirklich ein, wir waren ja am BTM-Event diese Woche. Und es war total ein tolles Event. Für alle, die es nicht kennen, BTM-Event ist ein Event von Martin Kaswurm und Florian Gschwandner, die auch einen tollen Podcast haben, und findet einmal im Jahr in Wien statt. Und dort haben wir auch den
Peter. Und der Martin war auch Gast bei uns schon?
Der Martin war auch schon Gast bei uns, ja. Folge verlinken wir sehr gerne in den Shownotes. Und er hat mit uns schon über Vaterschaft und Elternschaft gesprochen und heute wird das der Peter machen und ich freue mich richtig, richtig drauf. Aber bevor es losgeht, liebe Susi, starten wir mit unserem Vereinbarkeits-Ping-Pong. Wie geht's dir? Wie war deine Woche? Was war vereinbar? Was war nicht vereinbar?
Für mich ist das dieser Podcast immer wieder so eine Sache, wo ich mir denke, Wahnsinn, dass wir das hinkriegen.
Stimmt. I feel you.
Dann so dieses Side-Project, das, an dem wir neben unseren ganzen anderen Dingen, die wir zu tun haben, dann doch immer so gut voranarbeiten. Und ich weiß, für mich ist das auch, wir planen ja immer, welche Themen, wir haben grundsätzlich eine Themenliste, die versuchen wir abzuarbeiten, wir haben Wunschgäste. Und für mich ist genau das, was heute passiert mit dem Peter, einfach so schön, weil wir so spontan ihn eigentlich schon länger auf der Liste hatten, weil wir kennen uns aus dem Kindergarten. Das ist für mich auch so ein Vereinbarkeits-Hack. Make your friends with friends from your kids. Dann ist es einfacher. Und mein jüngster Sohn und sein ältester Sohn sind gemeinsam in den Kindergarten gegangen. Und wir haben uns immer gut verstanden. Mittlerweile sind sie ja nicht mehr im Kindergarten, aber wir treffen den einfach und ich habe ihn so, schon so lange im Kopf. Peter, dadurch, dass du neben mir gestanden bist, war das so klar, so Peter, wir wollen dich ja eh schon so lange einladen, sei doch einfach dabei. Und er spontan, na klar, bin ich dabei. Und das ist einfach für mich so schön, wenn alles so flutscht und sich so schön einfügt, dann ist natürlich auch alles wunderbar vereinbar. Auch wenn ich berichten muss, dass ich bis gestern bis um 1 Uhr in der Früh gesessen bin, gearbeitet habe, heute dann ein bisschen länger geschlafen habe und der Sport damit auf der Strecke bleibt. Aber it is what it is. Es gibt diese Tage, wir kennen sie. Wie ist es bei dir?
Stimmt. Boah, bei mir ist, mir kommt vor, ich sage jetzt immer in den letzten Wochen, sage ich immer wieder, es ist mal wieder so eine Woche, die einfach nur drunter und drüber geht. Es war schon wieder so eine Woche, die drunter und drüber geht und ich freue mich jetzt richtig schon auf den Sommer, weil da wird es immer meistens ein bisschen ruhiger und entspannter und smoother und es läuft alles besser. Aber ich habe diese Woche versucht, dass es smoother läuft. Und wie eingangs schon erwähnt, wir haben uns ja getroffen in Wien. Und wie unsere Hörerinnen und Hörer ja wissen, ich lebe ja nicht in Wien, sondern in Salzburg und habe alles so geplant gehabt, dass ich war eigentlich am Vortag in Amsterdam gewesen beruflich, habe schon meinen Flug gebucht gehabt, dass ich von Amsterdam nach Wien fliege. Und wusste somit, ich werde nicht zu Hause sein am Tag davor und wollte dann so planen, dass ich quasi bei dem BTM-Event die Afterparty nicht mehr mitnehme, habe mir kein Hotel gebucht und wollte einfach mit dem Zug dann am Abend heim. Wohlgemerkt, ich wäre ja von Amsterdam gekommen und war dort schon ein paar Tage vorher gewesen. Und es war ja OMR letzte Woche, also ich war einfach jetzt viel nicht zu Hause. Hab das alles so im Kopf geplant gehabt und Amsterdam wurde dann abgesagt und wir sind dann, ich habe dann gedacht, okay, gut, passt, mache ich Train in, Train out. Also ich bin in der Früh, ganz in der Früh um 6 im Zug gesessen, um pünktlich um 9 in Wien zu sein. Ist ja nur eine Anfahrt von 3 Stunden und wäre auch eine Heimfahrt von 3 Stunden gewesen. Nichtsdestotrotz habe ich mir dann gedacht, okay, gut, passt, ich lasse die letzte Keynote, lasse ich aus, leider. Sie war anscheinend sehr, sehr gut. Lass das Abendevent aus und schaff es pünktlich, rechtzeitig, dass ich meine Kinder noch sehe, bevor sie schlafen gehen um 20 Uhr. Also es wäre alles super smooth ausgegangen. Bin mit dem Taxi vom Event zum Bahnhof, bin gehetzt zum Bahnsteig, bin in den Zug reingesprungen, habe einen Platz noch bekommen. Es war ein Tag vom Feiertag, habe dann Gott sei Dank noch einen super tollen Platz bekommen. Bin da drinnen gesessen, habe mit dir noch geschrieben, habe mich meinen Kollegen noch, meinen Geschäftsführerkollegen noch telefoniert, mich abgedatet, alles gedacht. Und beim Rausschauen beim Fenster immer gedacht, super cool, da sind schöne Berge, es war mir noch nie so aufgefallen, dass die da so sind und toll sind. Bin weitergefahren, habe noch meinem Mann geschrieben, so, hey, voll cool, kannst du die Jungs sagen, ich sehe sie noch. Also ja, sie freuen sich riesig, passt. Und irgendwann habe ich mir gedacht, komisch, die Zwischenstopps stehen nicht. Es steht nicht auf dem Bildschirm, der da ja immer dann so hängt.
Wo sind meine Zwischenstopps?
Wo ist mein Halt? Der steht nicht da. Es steht nicht da, wann ich ankomme. Und mein Halt steht nicht da. Und dann frage ich diesen Zugbegleiter, da hat man gedacht, nein, ich will es gar nicht wissen. Und ich schäme mich jetzt, in diesen vollen Zug zu fragen. Und dann habe ich gesagt, so, Entschuldigung, der fährt schon nach Salzburg, der Zug. Und er so, nein, wir fahren nach Villach. Und das ist ungefähr die komplett andere Richtung in Österreich. Und der fährt nach Villach, ich muss nach Salzburg. Wie komme ich, wo kann ich aussteigen, wo kann ich umsteigen, wie komme ich? Und dann sagt er, ja, Sie müssen zurück nach Wien. Also das Einfachste ist, wieder umsteigen, aussteigen. Also ich bin wohlgemerkt schon fast 2 Stunden gefahren. Sie müssen zurück nach Wien und können dann wieder umsteigen. Und irgendwie war dann so, ich bin um Mitternacht in Salzburg, wenn überhaupt. Und da muss schon alles gut gehen, dass ich die Züge erwische. Dann hat mir die nächste Zugbegleiter da gesagt, nein, das glaube ich alles nicht. Es geht sicher anders. Ah, ich habe dann parallel recherchiert und ChatGPT und überhaupt. Und es kam immer raus, egal wie ich tue und mache, vor Mitternacht bin ich nicht in Salzburg. Also wohlgemerkt, ich wäre eigentlich um 19:30 in Salzburg gewesen. Ja, dann habe ich mal kurz braucht zum Verdauen, dass mir sowas passiert, dass ich in einen falschen Zug einsteige. Und schlussendlich, ich war dann um 1 Uhr zu Hause, konnte nicht mit meinem Auto heimfahren, das beim Bahnhof gestanden ist, weil der Zug, den ich dann erwischt habe, nicht zu diesem Bahnhof gefahren ist, wo ich hin musste. Bin dann mit dem Taxi noch nach Hause, am nächsten Tag mein Auto geholt. Also alles gut, aber ich war um 1 Uhr in der Nacht zu Hause, für das, dass ich ein Event früher verlassen habe, das total toll war, für das, dass ich eine Abendveranstaltung ausgelassen habe, die total lustig war, auf laut Instagram, LinkedIn und sonstige und WhatsApp-Nachrichten, für das, dass ich meine Kinder trotzdem nicht gesehen habe. Aber ich bin mal 8 Stunden durch Österreich mit dem Zug gefahren und weiß jetzt, wie man von Wien nach Salzburg über Villach fahren kann.
Mhm, also spannend. Es ist super.
Also ich habe einmal so, der Zugbegleiter vom nächsten Zug ist dann nochmal hergekommen und gesagt, jetzt check ich erst das Ticket. Kommen Sie von Wien und wollen nach Salzburg? Wirklich? Wir haben uns köstlich alle amüsiert. Also ich bin sicher am längsten in dem Zug gesessen, weil alle anderen, die dort gearbeitet haben, sind zwischendurch mal ausgestiegen und haben ihre Schicht gewechselt. Und ja, also ich fahre, Ines fährt 8 Stunden mit dem Zug. Also ich habe dort Abend gegessen, also es war total nett schlussendlich und ich war dann alleine in meinem Abteil. Es war produktiv, ich habe Gott sei Dank mein Notebook mitgehabt, mein Kindle leider nicht, aber mein Notebook und habe meine ganzen Mails gemacht, habe gearbeitet. War es dann schlussendlich ganz gemütlich, bis sie spät mit heimkommen. Und ja. Und dann ist mir noch passiert, dass ich zwecks Vereinbarkeit und so, also das eine ist, verlasst einfach sein, man muss einfach seine, mein Learning ist, das nächste Mal das Abendevent mitnehmen, die Kinder haben mir sowieso nicht gesehen. Also das war einfach. Falsch geplant. Mein schlechtes Gewissen war eigentlich der Auslöser, dass das alles passiert ist, ich gehetzt bin. Und wahrscheinlich, wenn ich das nicht gemacht hätte ich einen super tollen Abend gehabt, war auch erst um 1 heimgekommen oder erst am nächsten Tag und es war halt egal gewesen. Und was mir dann auch noch passiert ist, ich habe dann noch eben durch OMR, wie gesagt, es war alles super viel los. Der Kleine wird am Wochenende 4 Wir haben Kindergeburtstagsparty heute und ich habe alles auf Amazon bestellt, die ganze Deko, er will eine Dino-Party, ich habe die ganze Deko bestellt und alles und habe dann extra noch geschaut, okay, One-Day-Delivery, was geht sich alles aus, man kann ja oben einstellen, Prime, alles super geplant, wäre alles gestern angekommen, aber Amazon hat anscheinend nicht gecheckt, dass wir in Österreich einen Feiertag haben und am Feiertag die Sachen nicht ausgeliefert werden. Rate mal, was nicht angekommen ist.
Ah, shit.
Die Pinata, die ganze Deko, nichts ist angekommen. Der Kleine freut sich riesig. Heute am Nachmittag kommen alle seine Freunde. Und Gott sei Dank läuft jetzt gerade, während wir den Podcast aufnehmen, mein Mann von A nach B mit einer Liste, wo er überall alles bekommt.
Dino-Deko, habt ihr Dinos? Gebt mir Dinos!
Ja, und er so, ja, da fahr ich da einfach kurz zum Müller und dann gibt's schon irgendwelche Luftballons. Ich sage, es dürfen ja nicht irgendwelche Luftballons sein, weil unser Kleiner hat einfach eine ausgeprägte Sturheit und er weiß genau, was er will. Also er weiß einfach genau, was er will und er wünscht sich einfach schon so lange, sagt er, Dino, einen Luftballon mit einem Dino drauf. Und man denkt mal so, das ist, wenn das sein Herzenswunsch ist, natürlich besorgen wir einen Luftballon mit Dino drauf. Nur weil ich das versemmelt habe, dass ich das rechtzeitig bestelle, selber schuld. Aber wie gesagt, mein Mann läuft gerade von A nach B und rettet die Situation. Da merkt man wieder, wie wichtig gleichberechtigte Elternschaft ist. Ich versemmelt's und er rettet's.
Da sind wir wieder bei 50-50 Pizzaschnitte. Du brauchst gerade ein bisschen mehr von ihm. Ein bisschen mehr von der Pizza.
Ich brauche gerade ein bisschen mehr von ihm. Ja, man, fairerweise muss man sagen, er hätte es ja auch bestellen können früher mir. Aber nein, es ist ganz klar, man solche Sachen mache immer ich. Und es war nicht einmal die Frage, wer was bestellt, sondern es ist immer ganz, ganz klar. Es war nur heute die Frage oder gestern so die Frage, wer rettet es jetzt und wer hat heute Zeit zum Retten und wie lösen wir das?
Ja, perfekt.
Und ja, also solche Männer braucht das Land. Österreich, Deutschland, also wir brauchen Männer, die einfach gleichberechtigt mitmachen und nicht nur mitmachen, gleichberechtigt machen. Und deswegen freuen wir uns umso mehr auf unseren heutigen Gast heute.
Genau, der kommt gleich rein und wir werden ihn noch vorstellen. Er hat Österreich geweckt, Menschen in die Arbeit und wieder nach Hause begleitet und viel in die Zukunft geschaut an der Seite von Gerda Rogers. Jahrelang als einer der bekanntesten Moderatoren bei Ö3, dann hat er alles hingeschmissen für die Politik, für Sebastian Kurz. Und dann nochmal neu angefangen als Coach für Kommunikation und Auftritt. Peter L. Eppinger ist zweifacher Vater und einer der Sätze, die uns beim Recherchieren hängen geblieben sind, er hat seinen damaligen Chef angerufen, um zu sagen, dass er 3 Monate in Karenz geht. Sein damaliger Chef war der Bundeskanzler. Heute sprechen wir mit Peter darüber, was Männer in der Familie leisten, was sie verpassen, wie Vereinbarkeit bei ihm konkret aussieht, hinter den Kulissen, zu Hause, in der Partnerschaft. Hallo Peter.
Hallo Ines, hallo Susanne.
Hallo Peter. So schön, dass du heute bei uns bist.
Das hätte ich auch schon gesehen. Ich freue mich sehr auf euch.
Du hast ja immer den berühmten Einstieg mit alle Fragen, die ich, wofür steht das L? Ich glaube, wir bringen es auch. Peter L. Eppinger.
Aber unter uns, wisst ihr es oder wisst ihr es nicht? Weil wenn ihr es nicht wisst, ist es immer lustig.
Ich weiß es. Ich weiß
okay, dann spielen wir es mit Ines, weil Susanne kenne ich aus dem Kindergarten. Also nicht persönlich, sondern von unseren Kindern. Ines, die erste Assoziation ist immer falsch. Der erste Name, der dir fürs L einfällt, ist welcher?
Ludwig.
Richtig, der kommt immer. So, meist ist es der zweite oder dritte Name, nur kürzer.
Louis.
Ja, dann ist es der dritte.
Lorenz.
Manchmal ist es auch der vierte oder fünfte.
Länger.
Aber wie lange dauert euer Podcast? Meist kommt sehr oft Leopold, ich heiße Leo. Mein Vater Leo. Hat mir diese 3 Buchstaben mitgegeben.
Ja, sehr schön.
Sehr schön.
Das heißt, wir können es endlich jetzt klären, wofür das L steht im Peter L. Eppinger. Warum hast du dich entschieden, dass du das so als Unterscheidungsmerkmal verwendest?
Das ist eine sehr schöne Frage und es gibt eine sehr schöne Geschichte dazu. Ich war 11 oder 12, als ich meine Eltern getrennt haben. Und ich habe nach was gesucht, wo ich meinen Vater immer bei mir tragen konnte. Also richtig auch optisch. Und nachdem mein Papa auch Leo heißt, mein zweiter Name Leo ist, war ich sogar der Peter Leo Eppinger eine Zeit lang, so habe ich mich genannt und auch so unterschrieben. Wobei in der Nachbetrachtung habe ich keine Ahnung, wo ich als 11- oder 12-Jähriger unterschrieben habe. Aber ich habe halt dann begonnen, das L in meinem Namen zu führen und habe dann immer so den Papa bei mir getragen.
Schön, voll schön.
Und als ich dann 20 beim Radio war, gab es tatsächlich Diskussionen von sehr bekannten Ö3-Moderatoren, die mich ankündigten auf Sendung und gesagt haben, dieses L, muss das wirklich sein? Was soll denn das? Peter L. Eppinger. Das war ja überhaupt nicht geläufig damals und haben immer Peter Eppinger gesagt. Und ich gesagt, ich bin nicht der Peter Eppinger, ich bin der Peter L. Eppinger. Und so ist eine Marke daraus geworden und auch etwas, was sehr schnell Wiedererkennungswert hat.
Ja, absolut.
Voll schön.
Das stimmt und funktioniert, das kennt man so. Und du hast deinen Vater jetzt erwähnt und ich glaube, wir steigen einfach gleich ein in die Fragen, die wir an dich haben, weil, wie ich weiß, ist dein Vater so Nachkriegsgeneration, hat viel gearbeitet, die Mutter war mit den Kindern zu Hause und bei dir ist das jetzt anders. Was machst du als Vater jetzt anders im Vergleich und was machst du vielleicht sogar gleich?
Ich habe von meinem Vater bestimmt gelernt, dass fleißig sein auch mit Arbeit zu tun hat und mit viel unterwegs sein und viel in der Firma sein. Fleißig sein kann für mich aber auch bedeuten, wenn man an einem anderen Ort, nämlich zu Hause oder bei den Kindern, wo auch immer dieser Ort ist, viel macht und viel tut. Und es hat sehr lange gedauert, ich war 42, als ich zum ersten Mal Papa geworden bin, weil ich eben nicht wusste, ob ich das da blas, ob ich das schaffe. Ich wollte immer ein Papa sein, der da ist. Mit dem Wissen, dass es natürlich auch möglich sein muss, dass man da ist. Weil man hat ja auch Verpflichtungen oder Wünsche und Vorstellungen. Und das gelingt sicher nicht jedem und nicht jeder kann sich das so einteilen, wie ich das möchte oder wie ich das gerne lebe. Und es war mir mit über 40 möglich, dass ich das so gestalte, wie ich möchte. Also habe ich, zugegriffen wäre jetzt blöd, also habe ich beschlossen, jetzt wäre es schön, wenn ich Vater werde.
Ja, und deine Frau hat mitgemacht offensichtlich.
Offensichtlich, es hat zweimal ganz gut funktioniert.
Sehr gut. Aber habt ihr, du hast jetzt gesagt, es war eine Überlegung, schaffst du das, weil du natürlich auch präsent sein willst, ein präsenter Vater sein willst. Hast du dann vorher auch, gab es bei euch vorher das Gespräch, wie ihr diese Care-Arbeit aufteilt? Und wenn ja, wie lange vorher? Oder habt ihr dann erst geschaut, wie es ist und dann entschieden?
Ich habe lange über diese Frage nachgedacht und über Gespräche und ob oder wie wir sie geführt haben. Ich glaube, wir haben sie immer wieder mal geführt, aber nie so, dass wir uns zusammengesetzt hätten und gesagt haben, so, wie macht man das jetzt? Sondern wir haben beide, glaube ich, gespürt, Nina als auch ich, jetzt passt's. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Und die Nina hat ein sehr gutes Händchen für Timing in meinem Leben immer wieder gehabt, weil sie schon noch eine war, die mich immer wieder gestupst hat zu etwas. Also ich kann mich gut daran erinnern, als Nina dann zu mir gezogen ist anfangs in einer sehr jungen Beziehung, standen wir beide mal in der Küche und sie hat zu mir gesagt, wann glaubst du, wäre jetzt der richtige Moment, dass ich meinem Freund sage, dass ich gern mit ihm zusammenziehen wollen würde. Also sie hat es sehr, sehr vorsichtig gesagt. Aber sie hat genau gewusst, wie sie mich nimmt quasi. Und wenn die Nina nicht immer wieder mal solche Sachen direkt und sehr vorsichtig angesprochen hätte, wären ein paar Dinge nicht geschehen. Ich glaube auch nicht die Kinder. Mhm. Und eine große Erkenntnis in meinem Leben ist, dass man sich auch, ich möchte sagen, zu Tod fürchten kann vor etwas. Aber vor allem wir Männer warten ja ganz oft auf den richtigen Moment im Leben, wo alles passen muss. Wo alles andere vielleicht fertig sein muss, die Karriere fertig sein muss, man genügend am Konto haben muss, man was Bestimmtes erreicht haben muss, dann erst geht das mit den Kindern. Ich befürchte nur, wenn zu viele Männer genau auf diesen einen Moment warten, wo alles perfekt ist, passiert es nie. Mhm. Und das war eine große Angst, die ich auch hatte, dass ich irgendwann mal diesen Moment verpasse, wo Kinder hätten möglich sein können. Und zum Glück habe ich den Moment erwischt.
Mhm. Aber wie ist deine grundsätzliche Einstellung zur Care-Arbeit? Also Wie ist sie, wie hast du das vorher schon, war dir das bewusst? So, und einerseits, du möchtest präsenter Vater sein, aber andererseits, was gehört da alles dazu? Nicht nur dieses, okay, wir haben das perfekte Setup mit finanziell abgesichert oder was auch immer, und in der Karriere passt, sondern auch so, ich meine, die ehrliche Antwort ist wahrscheinlich eh die, man kann sich nie darauf vorbereiten, weil man nie weiß, was da auf einen zukommt.
Ja, hast du vollkommen recht. Also man kann sich sehr viel vorstellen. Ich hatte das den Moment sehr viele Jahre, weil ich ja spät Vater geworden bin, durch viele Freunde rund um mich, die mir erzählt haben, was das alles heißt, Papa sein. Und die sind dann immer als erstes irgendwo aufgestanden und gegangen nach Hause, weil sie ja früh aufstehen müssen, der Kinder wegen. Und ich habe gesagt, ja, alles Gute, auf Wiedersehen. Und ich hatte dann die schönsten Momente in meinem Leben, ihr werdet das verstehen, und zugleich auch die anstrengendsten um 3:30 in der Nacht. Also wenn so ein kleiner Typ schreit und du weißt aber nicht warum, woher denn auch, die können die das nicht gleich sagen, aber dieses kleine Baby beruhigt sich dann in deinen Armen und du bist saumüde und mörderisch fertig und weißt, du hast nicht viel geschlafen und eigentlich stehst du auch gleich wieder auf. Und dennoch ist es gleichzeitig der glücklichste Moment im Leben, dann sind das Dinge, auf die du dich vorbereiten kannst. Du kannst immer wieder versuchen, Lösungen zu finden, in Wirklichkeit ist es dann eh anders. Also jetzt auch, unsere Kleinen sind 3 und 8, erlebe ich immer wieder Momente, auf die ich nicht vorbereitet bin. Weil ich dachte, hatte ich gar nicht am Radar, was mache ich denn jetzt? Aber mir ist schon bewusst, dass das nicht nur Aufgabe von meiner Frau ist, sondern auch zu meiner Aufgabe dazugehört. Mhm. Also das ist nichts, was wir, um vielleicht ein bisschen auf die Care-Arbeit einzugehen, was du ansprichst, Susi, es ist, liegt nicht auf einer Seite oder auf der anderen Seite, sondern es gehört uns beiden, was wir hier tun. Also die Kinder schlafen ganz viel, zum Beispiel bei mir. Was wir beim zweiten Kind definitiv zum Beispiel anders gemacht haben, ist, wir schlafen mehr auseinander. Wir haben eine Zweistockwohnung und der eine schlaft oben beim einen Kind und der andere schlaft unten beim anderen Kind. In dem Fall schlaft der Kleine im gleichen Bett, wo ich bin, weil wir auch draufgekommen sind, dass der ruhiger schläft, wenn ich bei ihm schlafe. Und meine Frau vielleicht, was heißt vielleicht, auch mehr Ruhe braucht manchmal. Und mehr Energie braucht. Und ihr wisst selbst, wie wertvoll Schlaf ist. Schlafentzug ist Folter. Insofern haben wir uns getraut, beim zweiten Kind das noch intensiver zu machen. Weil wir haben beide nichts davon, wenn beide unausgeschlafen sind. Also machen wir das zum Beispiel anders.
Mhm. Einfach für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Du warst 2-mal in Karenz, oder?
Ich war einmal in Karenz.
Du warst einmal in Karenz.
Und hatte dann das große Glück, dass ich einen Beruf hatte, der sehr flexibel war, was die Zeit betrifft und ich wirklich viel da bin und war.
Was bedeutet, also ich feiere ja alle Männer, die in Karenz gehen, wie auch meinen Mann, der ja 2-mal 15 Monate in Karenz war. Wie lange warst du in Karenz?
Das erste Mal waren es 3 Monate. Damals war ich noch voll in der Politik drinnen.
Darauf kommen wir gleich zu sprechen, wie das Zucken gange kam.
Das war ein schönes Gespräch.
Ja, das glaube ich. Aber wie, also du das erste Mal 3 Monate und das zweite Mal dann gar nicht.
Ich war und bin immer sehr viel da. Ja. Das heißt im Alltag zum Beispiel, dass es Regel ist, dass ich die Kinder in der Früh in Schule und Kindergarten führe. Ja. Das ist kein Einzelfall. Super. Es gehört so dazu. Ja. Das lasse ich mir auch nicht nehmen. Das ist eher die Ausnahme, dass ich das nicht tue. Mhm. Und ganz oft hole ich sie auch ab und jeden Tag gehe ich mit irgendeinem schlafen. Und es ist auch ganz oft so, dass einer von uns dann am Abend laufen geht oder rausgeht und der andere macht beide.
Und wie hat das deine beruflichen Entscheidungen beeinflusst, weil du bist ja jetzt Kommunikationscoach und coachst Leute für Auftritte und wie du sagst, du hast natürlich jetzt eine ganz andere Flexibilität und kannst auch in dem Alltag deine Zeit ganz anders einteilen. Wie sehr haben die Kinder deine beruflichen Entscheidungen beeinflusst?
Sehr. Weißt du, meine Kinder sind nur einmal klein. Jobs gibt es mehrere. Hm. Darauf setze ich zumindest. Also, Gerda Rotschers sagt, das sieht ganz gut aus. Also, nachdem ich die Frau jetzt schon über 30 Jahre kenne und sie ganz gut ins Schwarze trifft, hoffe ich auch, dass die Prognose diesmal nicht in die Hose geht. Weißt du, ich habe Der Martin Karswurm, der ja auch bei euch schon mal war, hat neulich auf einem BTM-Event, wo ich war, in der Otterkirchner Brauerei mit dem Flug Schwanden auf der Bühne von Büchern und Studien erzählt, wo Menschen am Ende ihres Lebens, was sie bereuen. Und wir alle kennen diese Ratgeber und diese Studien. Und da kommt dann immer raus, ach, hätte ich doch gern mehr Zeit mit den Kindern verbracht. Hätte ich gern mehr das gemacht, was mir wirklich bedeutet hätte. Ich habe diese Studien und diese Bücher als 19-Jähriger inhaliert, ohne dass ich sie gelesen habe. Ich habe sie erlebt. Ich war Zivildiener auf einer Betreuungsstation in einem Altersheim. Das heißt, ich habe die vor allem viele Damen auf der Zielgeraden ihres Lebens begleitet. Das waren meist so Viererzimmer. Und da habe ich viele Damen am Abend gewaschen, niedergelegt, zugedeckt und Händchen gehalten und vor allem viel zugehört. Und keine einzige oder kein einziger hat damals gesagt, man hätte ich nur gern mehr gearbeitet. Ich wäre so gern öfters der gewesen, der noch mehr als letzter das Licht abgedreht hätte. Alle, wirklich alle, haben in dem Moment auch bedauert, dass selbst wenn noch wer da war von der Verwandtschaft, auch keiner mehr gekommen ist, sie zu besuchen. Sie hätten alle gern mehr Zeit mit ihrer Familie gehabt, mit ihren Kindern gehabt. Jetzt war diese Generation nicht immer in der Lage, mehr Zeit zu haben für ihre Kinder, aber es war sehr, sehr rasch für mich eine Art Alarmanlage, darauf zu schauen, wenn es mir möglich ist, wirklich mehr Zeit mit meinen Kindern zu verbringen. Und das bringt ja nicht nur denen was, sondern auch mir. Ich bin, wenn mich wer fragt, Peter, wie geht's dir? Gibt's eine Antwort, die standardisiert kommt? Und ich meine es ja auch, ich bin glücklich und müde. Und für beides sind die Kinder verantwortlich.
Ja, das stimmt. Ja. Aber du
jetzt
hast
ja damals.
Sag du, Ines.
Ich wollte zu dem Gespräch zurückkommen, das wir kurz angeteasert haben, mit einem damaligen Chef.
Mit dem Sebastian.
Mit dem Sebastian, der ja zufällig, Sebastian Kurz, der zufällig Bundeskanzler war, in dem Moment, als deine Frau dann schwanger war und du ihn angerufen hast und gesagt hast, hey, ich gehe jetzt 3 Monate in Karenz. Wie war das so? Wie hat sich für dich das angefühlt und wie für ihn, was hat er gesagt?
Es war ein kurzes Gespräch.
Okay.
Es war leicht anders. Also mein Sohn ist 2017 auf die Welt gekommen und 2017 bin ich in die Politik eingestiegen. Und mein Einstieg war schon spannend, weil ich habe meinen frisch geborenen Sohn auf Händen gehalten und wir haben ferngeschaut, Nina und ich. Und es war die Pressekonferenz, wo Sebastian Kurz erklärt hat, also er übernimmt jetzt die Volkspartei zu folgenden Bedingungen. Und ich hatte ein paar Tage zuvor schon mal ein Gespräch mit ihm, wo er mir erzählt hat, dass er eine Idee hätte für mich. Und ich habe ihm in dem Gespräch damals erzählt, sehr super und toll, ich wollte immer die Politik, aber ich werde gerade Vater. Das geht mir ein bisschen zu schnell. Und er hat gesagt, ja, warte mal ab, das muss eh nicht gleich passieren. So in der Richtung. Und wenige Tage später schauen wir also diese Pressekonferenz, wo Sebastian Kurz sagt, so, jetzt zählt's. Und ich habe den Kleinen am Arm und drehe mich um zu meiner Frau. Und sie merkt, ich werde ein bisschen angespannter und denke mir, jetzt muss ich mich dann entscheiden. Und sie sagt, ja Peter, der wird ja nicht gleich dich anrufen. Eine halbe Stunde später hat er angerufen. Und hat gesagt, was ist, bist du dabei? Ich sage, klar bin ich dabei. Selbstverständlich. Deswegen habe ich mich auch nie bei Ö3 verabschiedet. Ich habe meine letzte Sendung gemacht, ohne zu wissen, dass es meine letzte Sendung war, weil es so schnell gegangen ist. Insofern sollte wer jetzt da sein, der mir zugehört hat. Vielen Dank fürs Zuhören. ich darf das Dank euch nachholen. Und dann war der Kleine ein Jahr, bin ich zum Sebastian gegangen. Ich weiß noch genau, wo das war und wo er gestanden ist, in diesem riesengroßen, holzgetäfelten Zimmer hinter dem großen Tisch. Und es war so einer dieser Termine zwischen 2 Pressekonferenzen, einem Ministerrat und einem wichtigen Termin, keine Ahnung. Und ich habe zu ihm gesagt, du Sebastian, ich gehe jetzt in Karenz. Ich bin jetzt dann 3 Monate weg. Und er hat mich angeschaut und gesagt, gut, ja, wenn du das für wichtiger erachtest, dann machst du das. Und das war besprochen.
Wow.
Ja, aber nichts anderes habe ich mir erwartet. Also wir haben immer ein sehr amikales und sehr offenes Verhältnis gehabt und wenn man noch dazu bei der Partei ist oder eine Interessensvertretung, die die Familie hochhält, dann kannst du eigentlich nur diese Antwort geben. Alles andere wäre unglaubwürdig.
Mhm. Wie haben andere Väter in deinem Umfeld so reagiert? Also war das eher so, weil ist jetzt nicht die Regel noch, leider, dass Männer ja, so inkarnieren. Was siehst du da?
Ines, du hast was sehr Spannendes gesagt vorher. Du hast gesagt, du feierst jeden Mann, der das tut.
Ja.
Das finde ich.
Weil es selten ist.
Ja, ja.
Weil es so selten ist und weil es so wichtig ist für uns. Und
ja, das verstehe ich.
Weil es einfach selten, passiert. Und das,
ja, verstehe ich und finde ich gut.
Und weil ich weiß, was es auch bedeutet für den Mann und für die Gespräche, die darauf folgen.
Also ich habe dazu ein bisschen ein gespaltenes Verhältnis. Ich finde es super, wenn wir diese Beispiele zeigen und feiern. Mhm. Und gleichzeitig, warum feiern wir nicht die Frauen, die das regelmäßig machen?
Die feiere ich auch.
Sehr gut.
Die feiere ich auch. Na, die feiere ich auch, aber es ist tatsächlich so, dass es selbstverständlich ist. Und
genau.
Ich feiere vor allem, nein, weißt du, was ich feiere? Ich feiere die Frauen, die Männer in Karenz gehen lassen. Ich feiere Frauen, weil ich auch weiß, was das bedeutet, für eine Mutter nicht diejenige zu sein, die jeden Tag dann zu Hause ist beim Kind, weil das auch was mit der Frau macht. Das macht schon etwas mit der Gesellschaft und mit der Frau, die dann, also eigentlich feiere ich dich und deine Frau, nicht nur dich, sondern auch deine Frau, die dann sagt, okay, ich nehme mich aus dieser Mutterrolle auch zurück und ich weiß, ich bin jetzt nicht der Dreh- und Angelpunkt in diesen Monaten und insgesamt fürs Kind, weil ich denke schon, dass viele Frauen das gar nicht zulassen wollen, dass sie dann, also auch das, was das bedeutet, und dass sie dann einen Schritt zurücktreten und dem Mann so auch die ganze, unter Anführungszeichen, Kontrolle über das Familienleben und über die Kinder auch geben. Und das bedeutet nämlich schon auch was. Ich weiß noch bei mir, ich bin im Auto gesessen an dem Tag, als wir den großen Wechsel gemacht haben nach dem Mutterschutz und ich ins Büro zurück bin, Vollzeit, und ich bin Tränen überströmt in die Arbeit gefahren mit einem schlechten Gewissen, weil das natürlich ist es da. Und ich habe aber gleichzeitig gewusst, mein Mann, der rockt es voll, aber trotzdem bin ich nicht da. Und ich überlasse das, was ganz viele andere Frauen jetzt selber machen, meinem Mann. Und deswegen, es können immer zwei dazu und ich feiere eigentlich alle Paare, die gleichberechtigt in diese Elternschaft reingehen. Und ich würde mir wünschen, dass das viel, viel mehr passiert in Zukunft. Deswegen machen wir ja auch den Podcast. Aber ich weiß auch, dass das nicht immer selbstverständlich ist und dass viele Frauen auch gar nicht die Gelegenheit haben, weil viele Männer das nicht machen. Deswegen habe ich zu dir gesagt, ich feiere dich. Aber eigentlich meine ich feiere euch.
Das ist eine sehr schöne Geschichte, die du gerade erzählt hast. Aber ich überlege gerade, wie das bei uns war oder ist oder auch bei anderen, dass dann natürlich auch Mütter beginnen, ihre Kinder zu vermissen. Hat natürlich was. Und wie du richtig sagst, hat das natürlich auch was mit Verantwortung abgeben. Bei mir kommen gerade ganz viele Geschichten im Kopf. Eine ist die, dass wie der Kleine auf der Welt ist. Wir haben so ein Familienzimmer gehabt im Spital. Und der war gerade gefühlt ein paar Stunden da. Und die Nina ist kurz rausgegangen auf die Toilette. Und ich habe mir gedacht, hoffentlich kommt es bald wieder. Hoffentlich ist die bald wieder. Was mache ich, wenn der schreit? Also nichts, ja. Versuche ihn zu beruhigen. Fertig, macht sie ja genauso. Ja,
genau.
Aber natürlich können das, also natürlich nicht. Frauen haben ein anderes Gespür und auch Verhältnis mit ihren Kindern. Das ist, da brauchen wir nicht drüber reden, ist so.
Ja, gerade am Anfang, aber exakt. Auch nur am Anfang, weil es einfach 9 Monate in unserem Bauch war. Natürlich. Aber alles andere ist gelernt. Also das ist, glaube ich, nur was man am Anfang glaubt und was Männer glauben, dass Frauen haben und was Frauen glauben, dass Frauen haben. Und
oh, spannend.
Weil wir so einfach traditionalisiert worden sind und weil wir das einfach so als Muster in uns tragen. Aber in Wahrheit stimmt's nicht, weil was würden alle Adoptiveltern machen, die ich auch feiere, die haben das ja auch nicht. Und die bekommen ein Baby und sind großartige Eltern für ein neugeborenes Baby, das sie nicht 9 Monate im Bauch hatten. Also das ist, glaube ich, nur was wir so in uns haben und uns einfach einreden, dass es leichter geht oder keine Ahnung.
Ja, ja, sehr schlau. Und wie du ganz richtig sagst, der oder die waren ja 9 Monate schon bei der Mami. Und gleichzeitig habe ich mir gedacht, ich hätte auch gern so viel Zeit mit meinen Kindern, was natürlich nicht geht. Und wenn ich die Möglichkeit habe, diese Zeit irgendwie zu bekommen, ja, dann bitte gerne. Also, wenn ich mit dem Typen spazieren gehen kann, schlafen gehen kann, ihn herumtragen kann, ich spüre noch diese, wie verschwitzt man ist hier vorne, wenn man den hier trägt und der auch nicht schlafen will und du versuchst halt durch verschiedene Bewegungen, Da war meine Dancing Stars Karriere geholfen. Du versuchst durch verschiedene Bewegungen den Kleinen zum Einschlafen zu bringen. Das kann schon was. Und das ist auch eine unglaublich wertvolle Erfahrung, die auch jeder Mann machen, nicht soll, sondern darf in dem Fall.
Aber hast du irgendwelche Männer, die, oder aus deinem Umfeld irgendwas gehört, so wieso gehst du in Karenz oder eher bist du mehr gefeiert worden eben und hast dir gedacht, warum werde ich so gefeiert und die Nina nicht? Weil
ja, das genau darauf wollte ich vorher raus, Susi. Also es war schon sehr, ich würde nicht sagen überraschend, aber auffallend, dass alle gesagt haben, wie toll und wie super und wie großartig. Das ist von mir. Und in Wirklichkeit waren es jetzt 3 Monate, die ich mich rausgenommen habe. Jetzt lebe ich das noch ein bisschen anders als vielleicht andere, die dann 3 Monate sagen, zack, und jetzt mache ich meinen Job wieder weiter, weil es halt so ist oder weil man das so organisiert hat, ein Leben. Aber ich würde mir schon ein bisschen mehr auch, ich übernehme gern euer Wort, feiern von Frauen übernehmen. Mhm. Vor allem, ich glaube ja, dass viele Männer auch davon abhält, erstens mal, wie die Ines gesagt hat, weil es halt so ist, wenn man es immer schon so gemacht hat. Und zweitens, weil sich ganz viele Männer halt anders definieren. Erfolg heißt für sie weiterkommen im Beruf, den nächsten Titel zu bekommen, das nächste Büro, den nächsten Dienstwagen, das nächste tolle Projekt. Und dann Männer ganz viel Angst davor haben, wenn sie mal weg sind, dass das nicht mehr so ist. Und dass sie das auch nicht mehr bekommen, was vorher mal war. Und gleichzeitig haben ja Frauen genau die gleichen Ängste.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Es geht dem Frauen nicht anders.
Exakt. Deswegen fände ich super, wenn wir dieses Format und solchen Austausch dann benutzen könnten, zu sagen, hey, könnt ihr bitte miteinander sprechen? Also erstens Männer wie Frauen, aber auch Männern bitte, die zu ihren Chefs gehen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass viel mehr möglich ist, als Männer glauben. Hm. Also ich habe bei Ö3 das immer wieder gesehen, wenn Männer weg waren, und ich selbst damals noch aus einer anderen Perspektive, als ich noch keine Kinder hatte, mir gedacht hat, Wahnsinn, der ist jetzt 3, 6, ein ganzes Jahr weg. Wie will der nachher wieder einsteigen? Mhm. Und ganz oft habe ich gesehen, dass das ist weitergegangen wie vorher. War überhaupt kein Ding.
Ja. Aber es ist natürlich dann auch oft dieses Argument, naja, aber bei uns ist ja so, weil als Mann, der verdient mehr und deswegen müssen wir die Entscheidung so treffen, wie wir sie treffen. Also die Frau geht länger in Karenz oder der Mann gar nicht. Wir haben gerade ein prominentes Beispiel, Benjamin Karl, der Snowboarder, der öffentlich gesagt hat, er kümmert sich ums Einkommen.
Ja, da war ja was, ich habe was mitbekommen, ja.
Genau, die 4 Mäuler, die zu stopfen sind, das schöne Zitat. Und wenn ihr das nicht passt, dann müssen sie über Scheidung reden. Wie ist da deine Einstellung dazu? Wie siehst du das als Mann? Und vor allem, wenn man so als Mann Partner mehr verdient, die Machtverhältnisse in der Beziehung. Was tut das?
Ja, ein Aspekt, der mir natürlich sofort als Kommunikationsprofi aufgefallen ist, war der, über den noch niemand gesprochen hat. Wieso sagt er das öffentlich?
Ja, der hat also nicht nachgedacht dabei.
Was ist da passiert, dass der das öffentlich ausspricht und auch so über seine Frau spricht? Das hat mich, ich würde nicht sagen schockiert, aber doch, das hat mich erschrocken. Mhm. Auch wir haben uns natürlich die Gehaltssituation angeschaut und darauf geachtet oder mal geschaut, was ist denn das finanziell auch Beste für uns? Das ist etwas, würde ich jetzt nicht einfach vom Tisch wischen, aber als einziges Argument gelten lassen würde ich es auch nicht. Also nur, das ist es, weißt du, es ist leicht gesagt, who am I to judge, zu sagen, ja, der Mann soll bitte gefälligst in Karenz gehen, auch wenn er mehr verdient. Nein, Familien haben verschiedene Realitäten und auch verschiedene Verpflichtungen, Kredite zu bedienen, Mieten zu bedienen, der Kühlschrank muss voll sein, man muss für Schule und Kindergarten was zahlen. Na, selbstverständlich gehört auch das zum Grundbedürfnis dazu, dass genügend vorhanden ist. Und wenn es hier eine stärkere Möglichkeit gäbe, auch von der Politik aus, jetzt müsste man wen in der Politik kennen, gell?
Genau.
Auch in der Politik mehr zu wirken und tatsächlich auch, weißt du, die Politik redet ja immer von, es müssen mehr Männer das tun und mehr Frauen wieder in die Arbeit kommen. Sagt, ja, da muss man halt auch die berühmten Rahmenbedingungen verändern, nämlich tatsächlich verändern und nicht nur ein bisschen behübschen.
Ja. Da sind wir leider in Österreich noch ganz weit hinten. Es gibt ja viele Länder, wo das schon viel, viel besser
funktioniert. Ich wollte gerade sagen, Ines, welches Land, wo funktioniert es, warum besser?
Dänemark funktioniert großartig.
Schweden.
Schweden, also die nordischen Nachbarn, also wir dürfen da sehr gerne in den Norden blicken, da funktioniert vieles in diesem Bereich wirklich wesentlich, wesentlich besser als bei uns. Das hat aber auch mit den Rahmenbedingungen zu tun, die wir Frauen haben. Natürlich, und das darf man auch nicht vergessen, total schön, gell, Sozialleistungen, die wir in Österreich haben, die wollen wir auch alle. Also die sind auch alle fein, und dass wir so lange auch in Karenz gehen können und auch eine finanzielle Unterstützung bekommen, alles gut, alles fein. Also man muss auch schon die positiven Dinge sehen, aber gleichzeitig fehlt einfach so viel, wenn ich als Frau nicht zurückgehen kann in den Job, weil mir die Kinderbetreuung fehlt, weil ich wohne jetzt in Salzburg und jetzt nicht direkt in der Stadt, sondern ein bisschen außerhalb am wunderschönen Wallersee. Bei uns gilt die Krabbelgruppe erst mit 18 Monaten. Also da darf kein Kind rein unter 18 Monate. Ja, 18 Monate sind aber lang. Also da kann ich nicht nach einem Jahr wieder zurückgehen in den Job. Und all diese Dinge, also fehlen einfach Eltern, es fehlen Betreuung, es fehlt einfach noch so, so viel, dass das gar nicht geht. Und bei den nordischen Nachbarn funktioniert das viel, viel besser. Da gehen auch viel, viel mehr Männer in Elternzeit.
Dort ist es ja auch verpflichtend, dass es aufgeteilt ist, und zwar fair aufgeteilt ist.
Spannend.
Ja. Ja, und ich glaube, da ist einfach auch so ein Gesellschaftsbild dahinter von, eben weil du sagst, mit 18 Monaten kann man das Kind vor 18 Monaten schon in die Kinderbetreuung geben. Meine Cousine lebt in Paris, da wird das Kind nach 3 Monaten in die Kinderbetreuung, in die externe gegeben. Ja.
In der Schweiz auch.
In der Schweiz auch genauso. Also, weiß ich, wie siehst du, was sind die strukturellen Rahmenbedingungen, die du siehst, die du in der Politik jetzt auch erlebt hast, wo die Gespräche hinführen, wo unterschiedliche Bilder sind, und siehst du gerade momentan in der Politik den Willen überhaupt dazu, diese Rahmenbedingungen zu schaffen?
Der Wille, den möchte ich niemandem absprechen. Ich habe ganz viele Momente in meiner politischen Karriere gehabt, doch fast 10 Jahre lang, wo auch ich verzweifelt bin oder Dinge nicht verstanden habe, warum sie so sind, weil es doch so logisch wäre auch. Und dann bin ich auf ein paar Dinge draufgekommen. Erstens, Politik ist selten logisch. Politik ist psychologisch. Da geht es um sehr viele Befindlichkeiten, um sehr viele Seilschaften, um sehr viele auch Kompromisse, die man nun mal erbringt, wenn man in einer Koalition ist. Es ist ein sehr gescheiter Mann, den ihr beide kennt, ich werde keinen Namen nennen, hat einmal zu mir gesagt, wie ich unfassbar frustriert war über eine Entscheidung, gesagt, ja, Peter, ist eh richtig, du hast vollkommen recht, aber wir müssen erst mal schauen, dass wir Mehrheiten dafür haben, sonst nutzt uns das überhaupt nichts. Wir können fordern und auf der richtigen Seite auch noch stehen. Und es wäre total wichtig, wenn wir das machen, weil es für die was bringen würde. Aber wir bringen es nicht durch. Wir haben keine Mehrheit dafür. Mhm. Das heißt, es ist eigentlich ein oftmaliges, also auch verzweifelt kämpfen nach Mehrheiten, nach politischen Mehrheiten, damit du Dinge durchbringst. Und zweitens glaube ich, dass wir gesellschaftlich, wenn ihr so von Schweden und Dänemark sprecht, und da sind ja auch die Gesellschaften und die Menschen etwas offener. Ich glaube, dass wir nicht nur in der Politik, aber da beginnt es ja ganz oft, auch eine andere Diskussion oder ein anderes Mindset einmal haben sollten, im Sinne von, was heißt denn Erfolg? Erfolg wird ganz oft bei uns, vor allem bei Männern, definiert: Geld, Status, Beruf. Ich finde, und ich halte das für einen großen Erfolg in meinem Leben, ist, dass ich ein schönes Verhältnis habe zu meinen Kindern. Oder dass ich wirklich, wirklich auch quantitativ viel Zeit mit meinen Kindern verbringen kann. Was ich dann daraus mache, ist die Qualität. Aber auch das ist ein Erfolgsfaktor. Das ist vielleicht etwas, was man nicht so strukturell darstellen kann, wenn man jetzt sagen kann, du verdienst den Betrag X oder du hast so und so viele Stunden gearbeitet, boah, bist du fleißig. Aber wenn wir mal in unserer Gesellschaft etablieren würden, dass Erfolg auch heißen kann, na, du verbringst echt viel Zeit mit deinen Kindern. Oder du kannst deine Kinder jeden Tag schlafen legen oder jeden Tag mit ihnen aufstehen, dann ist auch das etwas, was uns, glaube ich, ganz viel voranbringen kann. Weil du gesagt hast, mit Betreuung, Ines, gestern am Spielplatz waren meine Buben Fußball spielen und du sitzt halt auf der Seite und beginnst dich halt auch mit deinem Papi zu unterhalten. Und wir kannten uns nicht, aber ich habe gemerkt, boah, der ist echt müde und richtig fertig. Und ich sage, na, wie geht's? Und es hat schon begonnen. Und er sagt, boah, wie macht's denn ihr das im Sommer? Und ich sage,
Die Sommerfrage.
Super Frage. Richtig super Frage. Und ich sage, ja, wir sind beide selbstständig. Und wir können es uns gut einteilen. Und was mich betrifft, ist auch in meiner neuen Tätigkeit als komplett Selbstständiger. Ich habe mir Juli und August komplett freigehalten. Ich habe keinen Auftrag angenommen. Da, also komme, was wolle. Juli und August ist frei. Und ich verstehe, dass wenn man angestellt ist, egal ob in Vollzeit oder Teilzeit, oder wie du sagst, Ines, dass vielleicht auch familiär nicht viel da ist oder das Angebot auch gar nicht da ist für ein Camp, für eine Ferienwoche oder Ferientage, dass man dann verzweifelt ist, was das betrifft. Weil wir alle haben nur 5 oder im besten Fall 6 Wochen Urlaub. Wie soll sich denn das ausgehen?
Und 14 Wochen Ferien im Jahr in Österreich.
Unfassbar.
Das geht sich nicht aus.
Als Schüler war das großartig. Ja. Es war super. Als Erwachsener verzweifelst du daran.
Voll. Aber ich finde das sehr schön, dass du sagst, dass das Erfolg neu definiert werden muss. Und ich glaube, wenn da auch das Mindset und die Gesellschaft dahinter steht, dann kann die Politik auch viel leichter folgen, weil sie dann leichter Mehrheiten dafür gewinnt. Also da braucht es wahrscheinlich auch die Image-Kampagne dafür, an der wir hier arbeiten gerade, ein Teil davon sind sozusagen, eine Lanze brechen für Erfolg neu definieren, anders definieren und Zeit der Kinder mit den Kindern auch wertzuschätzen. Aber es gibt ja nicht nur Zeit mit den Kindern, es gibt auch Zeit als Paar. Und du hast jetzt schon von den unterschiedlichen Stationen erzählt. Ö3, Wiener Landtag, im Wahlkampf für Sebastian Kurz unterwegs oder mit Sebastian Kurz unterwegs gewesen. Sind Jobs, die ja nicht gerade um 17 Uhr enden. Und jetzt hast du es anders geregelt, aber wie habt ihr immer als Paar genug Raum füreinander gefunden, auch wenn ihr noch dazu, es ist immer dieses, und dann schlafen sie nicht einmal gemeinsam in einem Zimmer. Das ist der Anfang vom Ende. Nein, das, ich kenne das sehr viele, die solche Regelungen haben. Whatever works. Und wie du sagst, Schlaf ist die beste Grundbedingung, damit man überhaupt gemeinsam sein kann, glaube ich, in vielen Situationen. Aber wie schafft sie diesen Raum füreinander jetzt, abseits der Kinder? Aber es ist ja einfach, ihr seid die Basis für die Kinder, für die Familie ja auch. Also wie schaut sie da drauf?
Boah, es ist jetzt ein ständiger Struggle. Also es ist ein andauernder Kampf. Also dein Kopf will, vor allem als Mann, dein Kopf will Karriere machen, dein Herz will zu deiner Frau und zu deinen Kindern und dein Bauch sagt dir, das geht sich alles nicht aus. Also Und das ist jeden Tag so. Und dann gibt es Tage, wo dir das besser gelingt und Tage, wo es schlechter gelingt. Ich habe in meinem Leben sehr oft versucht, vor allem in der Politik, viel Arbeit in die Nacht zu legen. Also ich habe das in meiner Schulzeit schon gemacht. Ich habe am besten gelernt immer in der Nacht. Warum? Weil ich halt müde war und wusste, jetzt muss ich schnell sein, weil sonst kriege ich keinen Schlaf. Also so habe ich mich selbst beschleunigt. Und bin effektiver geworden. Der Schas ist halt auch, das wisst ihr halt auch, wenn man Kinder hat, ganz oft hat man die Nacht dann nicht mehr. Also
oder man braucht die Nacht dann wirklich zum Schlafen.
Du sagst es ihnen.
Das ändert sie ja.
Wie absurd, dass man mal wirklich schläft in der Nacht. Ja. Vor allem, man ist ja auch wirklich einer, der total lernt auch und sich denkt, na, morgen mache ich es anders und surfe mal nicht 2 Stunden im Internet, weil ich bin ja so müde. Na, am nächsten Tag liegst du genauso wieder da. Weil auch das zu einem Psychogene vielleicht dazugehört. Ja, Susi, es ist ein ständiges Probieren. Es ist ein Probieren, Optimieren. Und an manchen Tagen gelingt einem das besser und manchmal weniger gut. Was wir schon beide machen, sowohl Nina als auch ich, wir haben beide für uns den Sport entdeckt. Und das hat bei mir ganz stark gewirkt, wenn ich mal in Hochwahlkampfphasen unfassbar gestresst den Raum betreten habe, indem ich einfach laufen gegangen bin und meine Frau sofort nachher gesagt hat, wie ich zurückgekommen bin, du kommst als neuer Mensch wieder. Wer bist denn du? Und jetzt verrate ich euch was. Ich hasse Laufen. Ich mache das wirklich viel. Ja, du auch, okay. Ich gehe auch nie laufen. Ich gehe Podcast hören. Weil das ist die einzige Möglichkeit, Me-Time zu haben, nur für mich zu sein. Da höre ich dann Menschen wie euch, da höre ich dann Fußball-Podcasts, obwohl ich gar kein Fußballfan bin. Aber die machen das so lustig und unterhalten mich und ich höre Musik. Das ist die einzige Zeit, wo ich einfach nur mit mir und dem, was ich beschließe, in den Ohren zu haben, rauszugehen. Und ich glaube, die Nina hat das auch für sich so empfunden. Jetzt ist es wieder etwas, wo ich gerade beschreibe, wo ich draufkomme, was wir getrennt voneinander machen. Aber auch das bringt uns ja wieder zueinander, weil wir dann wieder mehr Zeit und Ruhe füreinander haben und für das, wie es uns geht.
Sehr schön. Und jetzt in deiner jetzigen Aufgabe coachst du ja Menschen, die öffentlich auftreten und unter Druck stehen. Erlebst du in deiner Arbeit, dass das Thema Vereinbarkeit bei Männern auch so vorkommt? Ist es ein Thema? Weil ich weiß, unter Frauen wird das besprochen. Also es werden ja auch Frauen in Interviews immer nach diese V-Frage, nach der Vereinbarkeit gefragt. Männer werden ja da meistens nicht danach gefragt. Wie erlebst du das mit den Klienten, die du so coachst?
Das ist eine super spannende Frage, über die ich auch letzte Nacht lang nachgedacht habe. Männer sprechen selten, wenn sie nicht wirklich gut befreundet sind, über Vereinbarkeit und Familie. Sondern es ist die erste Frage ist immer, na und was machst denn du jetzt? Und wie läuft's? Und da ist jetzt nicht die Familie genannt, sondern gemeint, sondern der Job. Genau, richtig, Ines. Und wenn du dann selbst beginnst, so habe ich die Erfahrung gemacht, von der Familie zu erzählen, heißt dann was, ja gut. So, und von, also man schweift eher ab. Gleichzeitig habe ich auch neulich erst einen Klienten gehabt, zwei, wo mir was sehr positiv aufgefallen ist. Also den habe ich gecoacht für einen großen Auftritt vor einer riesigen Menge und ich durfte ihn dazu auch zu Hause besuchen, weil er am Wochenende oder am Feiertag Zeit dafür war. Also war ich bei ihm zu Hause. Und das war ein sehr großes Wohnzimmer, das ein bisschen um die Ecke ging, aber es war ein offenes Wohnzimmer. Und wie ich reingekommen bin, habe ich schon gemerkt, da ist das Leben zu Hause. Da sind ein paar Kinder da, nicht nur die eigenen, sondern auch Freunde. Und die spielen halt irgendwas miteinander. Jetzt nicht laut, aber schon spürbar. Und wir haben uns an den Tisch gesetzt und haben begonnen, an der Rede zu arbeiten oder am Auftritt zu arbeiten. Und die waren immer im Hintergrund da. Und dann haben wir immer gedacht, jetzt bin ich gespannt, wann er ehrlich sagt, was ist mit euch? Könnt ihr mal ruhig sein, der Papa muss jetzt hier oder so. Na, hat nicht stattgefunden. Es war eher für mich gewöhnungsbedürftig, mich auf meine Arbeit zu konzentrieren. Aber ich habe mir gedacht, wie cool, dass der Typ seine Kinder gerade so sein lässt, wie sie sind, weil sie sind hier zu Hause, nicht nur er. Mhm. Und dennoch arbeiten wir gerade. Fand ich extrem leibend.
Spannend.
Und in der Politik hatte ich mal eine Kollegin im Gemeinderat, die ihren kleinen Sohn immer wieder mitgebracht hat. Und der hat dann bei ihr in der Bank geschlafen. Und der ist nicht nur dort geschlafen, der ist auch mit anderen spazieren gegangen, auch mit mir. Weil der war ein kleiner Kerl, der ist halt dann gelegen und sie hat halt schnell eine Rede gehalten. Und da kenne ich ihn auch gut, der ist auch in der Politik. Und der hat auch ihn immer wieder mit zu sich ins Büro genommen. Ohne jetzt groß darüber zu reden, weil es einfach normal war oder selbstverständlich war. Also entweder Männer machen es ganz normal und so einfach, wie es gehört halt dazu. Oder wir reden nicht lang drüber, bitte.
Aber ich finde das sehr schön, weil ich finde genau solche Beispiele, die du gebracht hast, die braucht es mehr. Und ich finde auch, dass es diese Frauen in der Politik, die die Kinder mitnehmen, gibt es ja auch welche im EU-Parlament, gibt es ja auch eine Dame, die ihre Tochter dann immer regelmäßig mitgenommen hat und so. Ich finde es genau wichtig, dass die Männer auch ihre Kinder mal zu solchen Sachen mitnehmen, um das auch umgekehrt zu sehen, dass die Männer auch sehen, dass die Kinder von den Männern mitgenommen werden. Weil sonst sind sie immer nur die Frauen, die wieder strugglen, alles unter einem Hut zu bringen und da schau wie toll, sie macht eben alles auf einmal. Aber es braucht die Männer, sollten das auch sehen, dass andere Männer das machen.
Wir hatten einen großen Politiker auch einmal, einer Verantwortlicher der Partei, der hat 4 Kinder, 4 Buben. Der ist zu Wahlkampf-Events immer ganz oft mit den 4 Buben gekommen. Obwohl er dort eine Tätigkeit hatte. Also er musste auch auf die Bühne. Dann hat halt wir haben oft vor der Bühne auch die dann angesprochen, dass die bitte ein bisschen ruhiger sein sollten. Der Papi redet gerade. Aber wir haben halt die integriert.
Ja,
das ist genau. Oft auch sehr schön.
Ja, genau.
Und das Schöne ist ja grundsätzlich, jetzt sitzen wir heute hier da, unterhalten uns. Mir ist jetzt gerade aufgefallen, wir haben alle Söhne und sind alle Elternteile von Söhnen. Und unsere Söhne erleben das ja auch so mit. Also Peter, deine Söhne und meine Söhne, dass einfach der Papa ganz, ganz viel da ist. Susannes Söhne erleben es, dass die Mama einfach ganz, ganz viel alleine schafft und dass das auch geht, aber mit Struggle. Und du erziehst deine Söhne ja sehr, sehr, sehr selbstbewusst und auch so offen, dass sie wissen, was sie leisten sollen als Männer oder dürfen in Zukunft. Und was ich einfach voll schön finde, ist, du hast jetzt auch ganz viele Beispiele auch genannt, dass die nächste Generation oder die Generation unserer Kinder es hoffentlich dann viel selbstverständlicher sieht, dass die Väter einfach ganz normal, wie gleichberechtigt, wie die Mama einfach auch da sind und die das oft dann gar nicht mehr hinterfragen. Und wenn es jetzt eine einzige Sache gäbe, die du für deine Söhne ändern könntest, was wäre das?
Ich habe, wie ich diese Frage gelesen habe, sofort so an Gesetze gedacht oder an Regeln gedacht. Mhm. Und dann ist mir aber eigentlich gefallen, ich würde gerne ein Mindset ändern, das Österreich vor allem aus meiner Sicht hat. Und zwar das Mindset, dass Arbeit immer was Schlechtes ist. Ich nenne es immer, also wir sind ein Land der Berufsnörgler. Und zwar die wegen des Berufs nörgeln. Und interessanterweise ist das offensichtlich etwas, was Radiomoderatoren sehr viel machen. Also da muss ich in den letzten 10 Jahren, die ich nicht mehr beim Radio bin, extrem viel getan haben. Es muss ein wirklich anstrengender Job sein. Weil wie oft ich höre, Gott sei Dank ist nächste Woche ein Feiertag. Oder Gott sei Dank ein langes Wochenende. Es gibt sogar einen Radiosender, die haben einen Jingle, also das, was sie immer wieder einspielen, wenn sie so über Sendungen reden, der sagt, damit die Arbeit weniger nervt. Also das ist richtige Mindset drinnen. Arbeit top, Freizeit flop. Das macht was mit Menschen. Und auch mit jungen Menschen, wenn die dann dauernd hören, dass Arbeit eigentlich nur mühsam ist. Ich finde Arbeit ist ganz oft mühsam. Ja, selbstverständlich. Auch meine Arbeit macht mir nicht immer nur Spaß. Oder hat mir in den letzten 30 Jahren immer Spaß gemacht. Aber auch Arbeit, die mühsam ist, kann am Ende des Tages richtig sinnstiftend sein oder richtig motivierend sein. Wenn du ein Projekt hast, das wahnsinnig mühsam ist, aber du als Team zusammen 8 Stunden lang dran arbeitest und am Ende des Tages sagst, bist du, war das jetzt anstrengend, aber wir haben es gemeinsam geschafft, dann kann einen das auch motivieren. Und das macht was mit deinem Mindset, vor allem auch mit jungen Menschen. Vielleicht hat man dann mehr einen Beruf und weniger einen Job. Das heißt nicht, dass jeder einen Beruf haben muss und auch nicht jeder wird die Möglichkeit haben, einen Beruf zu ergreifen. Aber ich fände es schon schön, wenn Arbeit auch was Sinnstiftendes und Motivierendes sein darf und vor allem auch Spaß machen darf. Du musst ja oft, wenn du das Radio aufdrehst, ein schlechtes Gewissen haben, wenn du gern arbeitest. Und das finde ich schade. Und das würde ich gerne, ich glaube, das ist auch etwas, was ich meinen Söhnen gern vorlebe, wenn der Große hat mich erst neulich wieder gefragt, jetzt, du redest die ganze Zeit mit deinen Kunden. Das ist, sag ich, ja, das ist schön. Aber durch Reden kann man auch ein Leben, wie sagt man, bestellen? Ich bin müde, wenig geschlafen. Aber ihr kennt das, dass man Wortfindungsstörungen bestreiten. Das war es, nachdem ich gesucht habe. Ein Leben bestreiten. Was machst du da eigentlich die ganze Zeit? Du fährst immer irgendwo hin und coach dir ein wenig. Was machst du da? Du redest. Sag ich, ja, ich rede mit Menschen darüber, damit sie besser reden können und besser wirken und dann andere Menschen motivieren und bewegen können. Ich fände es schön, wenn meine Söhne auch mitbekommen, dass Arbeit Spaß machen darf. Schließlich verbringen wir sehr viel Zeit auch damit. Und wenn Väter auch zufriedener sind in der Arbeit, sind sie zufriedener zu Hause. Gilt auch umgekehrt. Wenn man zufriedener zu Hause ist, ist man auch zufriedener im Job.
Ja.
Also das ist immer die Frage Henne-Ei-Problem. Also ich finde, die Henne kann schön sein und das Ei auch.
Ja, das ist ein sehr schöner Abschluss.
Und echt? Henne und Ei ist ein schöner Abschluss? Und am Schluss kamen sie aufs Ei.
Ja, genau. Auf die, dann
was dann für ein Gedacker.
Ein gedankliches Ei gelegt.
Schön,
ja. Ne? Das ist, finde ich tatsächlich schön. Und ich finde den Gedanken der Arbeit als Sinnstiftung und als was Gutes und als was Positives, vor allem aus Unternehmersicht, sehr schön. Und finde, dass man sich da was abschauen kann. Du hast viele interessante Inputs uns geliefert für unsere Hörer und Hörerinnen. Und wenn man dich noch
buchen möchte, dann werden wir natürlich alle deine Links und wie man dich findet in den Shownotes verlinken. Magst du noch irgendwo sagen, gibt es irgendeinen Kanal, über den du am liebsten kontaktiert wirst für deine Coachings?
Ich sehe es wie der Martin Kaswurm. LinkedIn ist das, was ich gerade probiere, ist auch für mich etwas neuer. Aber da habe ich dank deiner Tipps, Susi, auch schon etwas Fuß gefasst. Und da ist die Ines ja auch ein Vollprofi, also ich bin offen für ganz viele Tipps. Darf ich zum Schluss noch was sagen, was euch betrifft?
Gerne,
sehr gerne, bitte.
Ich habe ja in den letzten Tagen, vor allem in Vorbereitung auf unser Gespräch, viel gehört. Und ihr wisst ja, ich habe eine Vergangenheit mit Gerda Rogers. und weiß also, was wichtig ist für solche Podcasts. Ihr braucht Sterne. Eine gute Sternbewertung, am besten 5 Sterne. Und ich hätte schon gesehen, dass nach Gesprächen wie diesen ihr eine große Zukunft habt, was eine tolle Sternbewertung betrifft. Also darf ich jetzt mal vielleicht hier aufrufen, dass Podcasts wie diese noch besser funktionieren, wenn sie vorhin Feedback bekommen. Das ist super schön, dass ihr uns gerade zuhört. Und wenn es nur einer ist von 10, die sich denkt, bah, bist deppert, dieser Eppinger geht mir so am Arsch, weil der jetzt schon wieder sagt, ich muss da was bewerten. Wenn der endlich die Pappen hält, ich mach's gleich, drücke ich jetzt da drauf, dann freue ich mich sehr für euch beide.
Boah. Vielen Dank, da bleibt uns nichts zu sagen. In diesem Sinne, vielen Dank für die Zeit und bewertet uns 5 Sterne, wir nehmen sie. Danke.
Wenn euch Vereinbarkeit Next gefällt, dann teilt den Podcast gern mit Menschen, die sich für echte Vereinbarkeit interessieren. Am meisten unterstützt ihr uns mit einer Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Das hilft, sichtbar zu werden, zu bleiben und gehört zu werden. Und wir freuen uns riesig über den Austausch mit euch. Schreibt uns auf LinkedIn unter Ines Eschbacher und Susanne Holzer oder kommentiert direkt unter der Folge.